Also über den Lautsprecher, jetzt hört man es, glaube ich, besser. Auf der Bühne hört man nicht unbedingt, ob ihr das hört, deswegen fragt man immer nach. War doch gerade richtig schön, oder? Also mir hat das gut gefallen, danke, lieber Julian. Von dem Originalteam, was ursprünglich mal für diesen Gottesdienst geplant war, an Mitarbeitern und Leuten, die Dinge und Dienste nehmen, ist der Einzige, der noch aus dem Originalteam ist, der Frank. Und alle anderen sind innerhalb der letzten 28 Stunden neu besetzt worden. Deswegen vielen, vielen Dank für alle, die spontan eingesprungen sind, die gesagt haben, yo, ich bin dabei, ich lasse es mir nicht nehmen, Gottesdienst mitzugestalten. Und danke, Frank, dass du treu dabei bist. Es war bis heute Morgen nicht klar, ob Bauers im Gottesdienst sein können oder nicht. Deswegen, auch das ist Gemeinde. Leben passiert, Dinge verändern sich. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam Gottesdienst gestalten. Es geht darum, dass wir gemeinsam stehen und sagen, es braucht einfach jeden Einzelnen von uns. Heute wart ihr die Hauptsänger. Aber auch das einfach für euch zur Ermutigung, ja, nicht zu sagen, naja, ich komme hierher, ich sehe mir eine Show an, ich werde bedient und dann gehe ich wieder, sondern so eine Gemeinde braucht jeden Einzelnen von uns, dass wir hier zusammenkommen können. Und wir bauen keine Show auf die Bühne, sondern wir kommen hier zusammen, um unseren Herrn anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Und hätten wir jetzt keinen Lobpreis gefunden oder keine Moderation, dann würde so ein Gottesdienst auch anders aussehen. Dann würden wir heute halt vielleicht in Kleingruppen gehen oder so. Wer weiß, hätte ich mir was ausgedacht. Es geht darum, dass wir nicht Business as usual machen, dass es immer gleich sein muss, sondern es geht darum, dass wir zusammenkommen, um Gott zu suchen, ihm die Ehre zu geben und von ihm was mit nach Hause zu nehmen, von ihm berührt zu werden und eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Und nicht, dass es immer schön alles ohne Probleme und ohne Umstände hier locker flockig über die Bühne läuft. Ist natürlich nett, das kann nicht die Frage, aber es geht immer wieder auch um die Frage, mit was für einer Erwartung und mit was für einer Haltung komme ich eigentlich in die Gemeinde. Nur so als Vorwort. Wir haben den zweiten Advent, zwei Kerzen brennen. Wir haben letzte Woche unsere Reihe angefangen mit Was suchst du im Stall? Das ist natürlich so ein bisschen glorifiziert. Die Frage ist, was brauchst du von Jesus? Und alle Jahre wieder kommen wir neu an das Thema Weihnachten ran und man denkt sich so, naja, worüber predigt man Jesus und Stall und Tiere und Hirten und Waisen und Engel? Und dieses Jahr wollen wir sozusagen uns einfach ganz bewusst machen, was ist es dieses Jahr? Nicht letztes Jahr, nicht nächstes Jahr, was ist es dieses Jahr, was du von Jesus brauchst? Mit was in deinem Herzen kommst du eigentlich dieses Jahr Weihnachten in den Stall, an die Krippe, zu einem lebendigen Gott, der ursprünglich mal so weit weg war und sich klein macht, erreichbar macht, dass du und ich und jeder von uns kommen können? Was suchst du im Stall? Letzte Woche ging es ums Ankommen und um Heimat finden. Wir sind oft so beschäftigt, dass wenn wir, selbst wenn wir schon mal bei Jesus im Stall waren, vielleicht rennen wir rum und vergessen ab und zu mal wieder an die Krippe zu kommen. Und gerade so eine Weihnachtszeit ist so busy, dass das wirkliche Ankommen oft zu kurz kommt. Und oft fühlen wir uns fremd in der Welt, weil irgendwie die Welt anders tickt als wir. Und wir merken, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir bei Gott zur Ruhe kommen, auf einmal passen wir dazu, auf einmal sind wir in der Heimat, auf einmal sind wir angekommen. Und die zweite Frage, die ich euch letzte Woche gestellt habe, wo kannst du für jemand anderes Heimat und Ankommen und Heimat und Ankommen bei Jesus diesen Advent sein? Wo kannst du Leuten ein bisschen Ankommen bringen, helfen und verstehen helfen, dass es darum geht, dass wir zu Gott kommen, an den Stall, an die Krippe und bei ihm Heimat finden? Letzte Woche ging es um Maria und Josef, die endlich mal im Stall angekommen sind. Die wollten einfach nur irgendwo ankommen. Diese Woche springen wir über alle anderen Figuren rüber und nehmen die, die normalerweise ganz zum Schluss kommen, weil sie in der Geschichte zum Schluss kommen, und zwar die Weisen aus dem Morgenland. Diese Personen, die da kommen, sind relativ ominös. Eigentlich wissen wir nicht so richtig viel über die und so genau beschreibt die Bibel sie nicht. Und in der Tradition haben sie ganz viele Gesichter, Namen und Beschreibungen bekommen. Die meisten kennen sie unter den heiligen drei Königen. Die meisten kennen sie unter Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja, wissen wir aber nicht. Es wird nicht gesagt, wie sie hießen, woher sie genau kamen, wie viele sie waren, ob sie Könige waren oder, wissen wir nicht. Wir wissen, da kam eine Gruppe an Menschen aus dem Osten, aus dem Morgenland, aber ob das jetzt Persien, Babylon oder sonst irgendwas war, keine Ahnung. Wir gehen davon aus, dass es drei waren, weil sie drei Geschenke mitgebracht haben. Aber wir können erstmal davon ausgehen, dass es eine riesige Karawane war, dass da nicht drei Leute auf drei Kamelen angeritten kamen, so, ne? Sondern es war, da passierte was. Wir lesen gleich der Geschichte und da steht, dass ganz Jerusalem erschrocken war. Das hat die Stadt mitbekommen, dass die Leute angekommen sind, ja? Da sind sie nicht irgendwie so drei Eselchen nachts irgendwie in den Palasthof geritten. Aber wir wissen, dass sie gekommen sind und wir wissen, was sie gesucht haben. In der griechischen Bibel nennt man sie die Magoi. Die Magier wird es von Luther übersetzt. Aber das Spannende, das habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung gelesen, als Daniel mit seinen drei Kumpels in Babylon war und dann in den Feuerofen geworfen ist, kennen wir alle die Geschichte, ja? Diese vier Männer und die Berufe, die sie hatten, ist die gleiche Bezeichnung Magoi. Ja, also das, was Daniel und seine drei Kumpels im Babylon war, die gleiche Bezeichnung haben diese Männer, die jetzt aus dem Osten angeritten kommen. Man kann davon ausgehen, dass sie Wissenschaftler waren, aber wahrscheinlich mit diesem kleinen Twist, dass es eben nicht nur um Astronomie ging, sondern auch um Astrologie. Kennt ihr den Unterschied? Das eine ist die Wissenschaft rund um Sterne und so, und das andere ist so die Sternbilder und Horoskope und, also es waren Wissenschaftler mit einem Gespür für Übernatürliches, würde ich es mal nennen, die sich nicht überraschen lassen von Verheißungen, von was Besonderem, von Dingen, die anders sind, als wir sie natürlich erklären können. Und ich glaube, das ist eigentlich eine spannende Mischung aus Wissenschaft und Glauben. Aber bevor wir tiefer reingehen, schlagen wir mal unsere Bibel auf, wer sie dabei hat. Ich schlage sie auch diesmal richtig wieder cool auf dem Handy auf. Aber ihr kennt mich, am liebsten empfehle ich jedem, eine Papierbibel zu haben. Mit gutem Beispiel voran hole ich meine App raus. Und zwar lesen wir Matthäus 2. Matthäus 2, ich lese nach Luther. Weihnachten liest man Luther, habe ich mal gelernt. Da Jesus geboren war, zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass ich komme und es anbete. Und als nun der König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Passiert viel und passiert viel über einen langen Zeitraum. Als diese Magoi noch in ihrem eigenen Land waren und diesen Stern aufgehen sehen, brauchten sie wahrscheinlich erstmal eine Weile, um das zu erforschen. Sie haben in ihren Papier, in ihren Rollen und in ihren Unterlagen und ihren Schriften geforscht, haben jetzt nicht einfach einen Stern gesehen und wussten, das ist ein Königsstern, das ist der von den Juden, los geht's. Ja, die haben jetzt nicht die App drauf gehalten und die App sagt ihnen so, Siri sagt so, ja, das ist der und der Stern. Ja, ging damals nicht. Also sie haben eine Weile geforscht, aber sie kannten die Verheißungen und sie konnten die Verheißungen so zusammenbauen, dass sie wussten, wir müssen nach Jerusalem. Spannend ist auch, dass sie den Stern aufgehen sehen und sie reisen los nach Jerusalem. Und erst, wenn sie von Jerusalem nach Bethlehem reisen, hören wir, dass sie den Stern wieder sahen. Also den Weg von ihrem Land nach Jerusalem sind sie nicht unbedingt dem Stern, also wird jedenfalls nicht hier beschrieben, aber man kann davon ausgehen, dass sie jetzt nicht dem Stern hinterhergereist sind, sondern sie haben den gesehen, haben ihre Schriften geprüft, haben die Verheißungen gefunden, haben sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, weil wo wird der König der Juden geboren werden? In Jerusalem im Königspalast. Ne? 1 und 1 ist gleich 2. Also haben sie sich aufgemacht und sind dahin. Heißt, wir können davon ausgehen, dass sie einen Teil von Verheißungen kannten. Sie wussten, das bedeutet was. Die waren jetzt keine Groupies, die jeder königlichen Familie irgendwie hinterhergereist sind, um jedes Royal Baby zu sehen, ja? Sondern sie wussten, das bedeutet was. Das ist irgendwie wirklich wichtig, sonst hätten die nicht ihren ganzen Mist zusammengepackt, auf ihre Kamele geladen, was auch immer sie hatten, wir gehen jetzt mal von Kamelen aus, und sind losgezogen. Die waren eine Weile unterwegs. Das war nicht mal eben ein kleiner Ausritt. Und irgendwie schien es wichtig genug zu sein, sich auf den Weg zu machen. Aber sie scheinen auch nicht alle Verheißungen gekannt zu haben, weil sonst hätten sie gewusst, dass sie nach Bethlehem müssen und nicht nach Jerusalem. Weil als sie in Jerusalem ankommen und Herodes fragen, und der fragt seine Schriftgelehrten, die wussten sofort, worum es geht. Die kannten die Propheten, die kannten die Vorhersagen und Verheißungen. Und die haben gesagt, Bethlehem ist es, da müssen sie hingehen. Und wir haben geschrieben, gelesen, da wird der König der Juden geboren werden. Und sie zogen also dann los von Jerusalem, wo sie dachten, dass ihre Verheißung erfüllt wird, zu dem Ort, wo es tatsächlich passierte. Sie haben erwartet, dass es in einem großen Palast passiert und dann finden sie ihn tatsächlich nicht in einem Stall, sondern in einem Haus. In der Bibel steht Haus. Wir können davon ausgehen, wir haben immer so dieses schöne Bild von der Krippe, ne? So auf einer Seite die Hirten, in der Mitte Ochs und Esel, Maria und Josef und das Baby und auf der anderen Seite kommen die Könige angeritten. Die haben sich alle nie auf einmal getroffen. Schönes Gruppenbild und so, gab's nicht. Musste man so mit Photoshop zusammenschneiden am Schluss. Deswegen auch dieses Mal, dieses, was suchst du im Stall, auch nur so quasi. Man kann davon ausgehen, dass Maria und Josef eine Weile in Bethlehem waren. Irgendwann gab's wieder Platz in den Häusern. Die Leute sind wieder abgereist nach dem Event. Sie hatten Platz und sie haben Zeit gehabt in Bethlehem. Und die Magier kamen, sie gingen ins Haus, über dem auf einmal wieder der Stern stand und fanden das Baby, was sie gesucht haben. Und auf einmal wurden sie selbst Teil der Verheißungen. Weil wir denken jetzt vielleicht, wie kommt man auf die Idee, Gold, Weihrauch und Myrrhe einem Baby mitzubringen? Ja, Pampers, Wipes und eine Rassel oder so wären vielleicht irgendwie besser gewesen. Aber nicht nur, dass es wertvolle Geschenke waren, die letztendlich die Familie finanziert hat, während sie 6 Jahre auf der Flucht gewesen sind. Ja, auch das ist Teil der Verheißung, dass der Erlöser aus Ägypten wieder zurückkommt. Also mussten sie ja dahin fliehen und damit das möglich war, waren tatsächlich die Geschenke der Magier wichtig, damit sie das finanzieren konnten. Also Gott strickt das so einen riesen Plan zusammen. Ist unglaublich, ich bin immer wieder begeistert. Aber wir lesen auch immer wieder in der Bibel, dass der Messias, der geboren werden soll, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe beschenkt wird. Es wird nie auf einmal zusammen aufgezählt, aber wenn man die verschiedenen Messias-Prophetien liest, kommen diese 3 Dinge vor. Spannend ist zum Beispiel, wenn ihr Psalm 72 und Jesaja 60 lest, da kommen viele von diesen Verheißungen zusammen, die auf einmal in den Weisen Sinn ergeben. Und gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass Gold ein sehr königliches Geschenk war. Ja, es ist nicht nur sehr, sehr wertvoll, sondern es stand hauptsächlich Königen zu. Heißt, indem das Kind Gold geschenkt bekommt, wird die Königsherrschaft Jesus anerkannt. Ja? Bei Weihrauch, das ist was Priesterliches. Das wurde in den Tempeln benutzt. Der Tempel in Jerusalem hatte eine ganz eigene Mischung. Und es war auch immer dieses, die Offenbarung des Geistes wurde in Rauch symbolisiert. Heißt, dass Jesus Weihrauch geschenkt bekommt, darin wurde er als Priester und als Gott gewürdigt. Ja? Und Myrrhe war so eine Art Salbe. Die war antibakteriell, die hat man ganz gerne auf Sachen draufgeschmiert, aber vor allen Dingen hat man sie benutzt, um Tote einzubalsamieren. Heißt, auch in diesem Geschenk wurde anerkannt, dass Jesus, oder wurde schon vorhergesagt, dass Jesus sterben, einbalsamiert und wieder auferstehen wird. Und dann wirkt es am Anfang total unkoordiniert, warum sie Gold, Weihrauch und Myrrhe mitbringen für so ein Baby. Aber letztendlich ist alles Teil der Verheißung. Und sie sind losgegangen, um eine Verheißung zu finden und sind dadurch selber Teil der Verheißung geworden in der ganzen Ansicht der Geschichte. Und das finde ich einfach total spannend, dass sie vielleicht gar nicht wussten, was Gott mit ihnen persönlich gerade vorhat. Und trotzdem sind sie zu einem Segen und zu einer Erfüllung geworden, die sie niemals selber hätten für sich berechnen können. Und deswegen ist für mich heute das, was wir vielleicht selber im Stall suchen dieses Jahr, eine Verheißung. Was suchst du im Stall? Verheißung oder Erfüllung von Verheißung? Was hast du in deinem Leben an Dingen, wo Gott dir schon Zusagen gemacht hat, Verheißungen gemacht hat, wo er gesagt hat, das spreche ich über dein Leben aus? Oder vielleicht ganz allgemeine Dinge, die du in der Bibel liest und sagst, hey, das sind Verheißungen über unser Leben, aber ich habe es in meinem Leben noch nicht gesehen. Was ist etwas, wo du vielleicht seit langer Zeit hinterherjagst oder was gerade dieses Jahr scheinbar so richtig in deinem Herzen brennt? Wo du sagst, hey, ich suche nach Verheißung. Oder du hast eben keine Verheißung in deinem Leben und sagst, ey, ich habe das Gefühl, alle anderen haben irgendwie voll die Verheißung, aber über meinem Leben scheint es das nicht zu sein. Andere Leute können sich daran festhalten, was sie noch nicht haben und noch nicht sehen, weil sie eine Verheißung von Gott dafür bekommen haben, aber ich habe das nicht. Und ich glaube, wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Herr, was denkst du darüber? Warum scheine ich das noch nicht zu haben? Was ist dein Gedanke in diesem Lebensbereich für mich? Was ist dein Plan? Was ist deine Zusage für mich? Und wir, gerade als logisch denkende Deutschen, wir denken manchmal A plus B ist gleich C, haben wir neulich erst über eine Predigt drüber gesprochen. Und vielleicht suchst du in letzter Zeit deine Verheißung an der Stelle, die logisch für dich ist, und zwar im Königspalast in Jerusalem. Und dabei hat Gott sie an einer ganz anderen Stelle für dich. Vielleicht ist es gerade, dass du Erfüllung für Verheißungen suchst auf eine logische, menschliche Art. Wo du denkst, so muss es doch klappen. Wenn ich dieses und jenes tue, muss doch das dabei rauskommen. Aber so arbeitet Gott nicht. Meistens jedenfalls nicht. Jesus hat in der Bibel nicht zweimal auf die gleiche Art und Weise geheilt. Er hat immer irgendwie ein bisschen was anders gemacht, während er geheilt hat. Und ich glaube, das hat er gemacht, damit wir daraus keine Faustregel machen. Dass wir sagen, wenn ich auf meine linke Hand auf deine rechte Schulter lege und mit der anderen Hand, weiß nicht, deine Stirn anfasse, dann muss Heilung fließen. Und Jesus sagt, nee, ihr Menschen, wir haben ein logisches Denken von Gott bekommen. Ja, ist das schon eine richtig gute Gabe. Aber Jesus sagt, hey, ich mache das immer ein bisschen anders. Weil es geht nicht darum, eine Faustregel aufzustellen und ein A plus B gleich C zu haben, sondern es geht darum, ihm zu vertrauen und zu lernen, ihm und seiner Stimme zu folgen. Es geht nicht darum, Gott zu berechnen und zu wissen, in dem Moment wird er da auftauchen, sondern es geht darum, dass wir ihn suchen. Es geht darum, dass wir immer wieder zu ihm kommen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihm und seinem Herzen nahe sind und dann wird er uns führen. Und nicht, dass wir wissen, wenn ich sonntags früh um 10 in die Rennfeldstraße komme, da wird Gott reden und ansonsten nicht. Wird er hoffentlich, aber das ist nicht unsere einzige Faustregel. Sondern eigentlich kommst du sonntags 10 hierher, ihn anzubieten, was von ihm zu hören und dafür ausgerüstet zu werden, dass du ihn in deinem Alltag erlebst. Gott lebt nicht hier in diesem Raum, sondern hier in diesem Raum versuchen wir euch beizubringen, wie ihr ihn in deinem Alltag, in deinem Leben, an anderen Orten findest. suchst du deine Verheißung oder die Erfüllung deiner Verheißung gerade an einem falschen Ort, der logisch erscheint, aber eben nicht ganz richtig ist. Oder kommst du gerade in den Stall, suchst eigentlich nach einer Erfüllung deiner Verheißung, vielleicht findest du sie auch, aber realisierst dabei gar nicht, dass du selber zur Erfüllung von Verheißung wirst. Für andere Leute oder auf einem größeren Spektrum, wo du selber nur einen kleinen Ausschnitt kennst. Bist du bereit, die Erfüllung deiner Verheißung vielleicht auch dafür zu geben, dass du selber zur Erfüllung von Verheißung für andere wirst? Bist du bereit zu sagen, hey Herr, gebrauche du mich. Gebrauche mich, dass ich zu einem Segen und zu einem Teil der Geschichte von jemand anders wird und dafür vielleicht nicht all das bekomme, was ich mir schon immer von dir erhofft habe. Weil wisst ihr, Gottes Plan ist größer. So viel größer als das, was wir uns jemals erhoffen, ausdenken oder bitten können, heißt es im Epheser 3, Vers 20. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir so auch mit dem Zeitgeist vielleicht so ein bisschen darauf konzentriert sind, was mir gut tut, was meine Interessen stillt und was ich davon rausbekomme. Und manchmal gehen wir mit Gott und Gemeinde genau so um. Das passt mir gerade nicht in Kram. Och, was kriege ich eigentlich daraus? Also bringt mir das was, wenn ich heute in den Gottesdienst gehe? Oder bringt mir das vielleicht mehr, wenn ich in meinem Bett bleibe? Aber die Frage ist nicht immer, was kriege ich daraus, sondern wo kann ich zum Segen werden? Wo kann Gott mich gebrauchen? Was kann Gott tun, wenn ich heute aufstehe, mein schönes, warmes Bett verlasse und sage, Herr, hier bin ich. Ich suche dich und ich suche deinen Willen. Gebrauche du mich. Und ich weiß, dass dann Segen immer zurückfließen wird. Du wirst nicht ohne Segen dastehen, ohne Verheißung, ohne Erfüllung dastehen, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt, Verheißung und Erfüllung für andere zu sein. Es wird vielleicht anders sein, als du denkst. Es wird vielleicht nicht das sein, was du vielleicht in dem Moment dir erhofft hast. Aber Gottes Plan für dich ist immer besser. Und vielleicht dauert es ganz schön lange, bis es klar wird, warum Sachen so passieren, wie sie passiert sind. Aber Gott wird daraus immer etwas Besonderes machen. Gott wird es immer nutzen, um sich in dir und durch dich zu verherrlichen. Oder du kommst fast schon gebrochen in den Stall. Alle anderen um dich rum scheinen immer Erfüllung von Verheißung zu bekommen. Sie sagen, sie haben gebetet und ihre Gebete sind erhört worden. Sie waren lange Zeit so und jetzt ist es so geworden. Sie haben vertraut und Gott hat gehandelt. Und du stehst da und denkst, aber ich habe auch gebetet, ich habe auch vertraut und Gott scheint noch nicht gehandelt zu haben. Vielleicht kommst du mit einer Enttäuschung, einem Frust oder fast schon Verbitterung zu Gott und sagst, warum muss ich zugucken, dass alle anderen um mich rum Verheißung erfüllt bekommen? Und ich nicht. Und auch wenn es vielleicht noch nicht dran ist, wenn du vielleicht in dem Moment noch nicht die Erfüllung siehst, möchte ich dich ermutigen, mit all dem zu Gott zu kommen. Weil Gott ist ein liebender Gott. Er wird als der liebende Vater beschrieben. Vielleicht kann er dir in dem Moment noch nicht all das geben, was du jetzt gerade dir wünschst, weil er weiß, dass es irgendwie noch besser geht. Aber er wird dir begegnen und er wird dein Herz segnen und er wird deinen Schmerz lindern und er wird dich mit Liebe überschütten. Wir sind manchmal so drauf getrimmt, dass wenn Sachen nicht so passieren, wie wir sie gerne hätten, dass wir uns dann von Gott wegziehen. Wir dürfen aber immer wieder lernen, dass es darum geht, zu ihm hinzukommen. Mit all dem. Weil er ein liebender Gott ist, weil er es liebt, aus ganzer Fülle dein Leben zu beschenken. Manchmal möchte er, bin ich davon abgelenkt worden, manchmal hat er vielleicht auch einen anderen Plan gehabt. Aber wenn er dich sieht, wie dein Herz weint, dann wird er sagen, hey, ich habe noch einen extra Bonus für dich. Also manchmal, sorry, es ist halt immer mein Beispiel, manchmal nehme ich mir vor, so mein Hund, der kriegt halt morgens und abends Futter. Und man will ihn auch nicht überfüttern und ich weiß, so das nächste Futter kommt. Und dann sitzt er vor dir mit Riesenaugen. Zurzeit jammert er ganz viel. Und dann denkst du, nee, du kriegst ja gleich fressen. Ich habe ja einen Plan, ja. Komm, ich habe noch 5 Leckerlis extra. Ja, könnt ihr nachvollziehen oder so. Und ich glaube, Gott ist noch 1000-mal mehr, wenn wir zu ihm kommen und sagen, boah, mein Herz ist gerade so gebrochen, Herr, ich brauche was. Dass er sagt, ey, eigentlich habe ich einen Plan für dich, aber hier ist meine Liebe für dich. Hier ist das, was dein Herz und deine Seele braucht. Was suchst du dieses Jahr im Stall? Was suchst du an Verheißung oder Erfüllung von Verheißung im Stall? Suchst du gerade an der falschen Stelle? Ist es vielleicht dieses Jahr dran, dass du deine eigene Erfüllung von Verheißung Gott offenbarst und er das nutzt, dass du für andere zur Erfüllung von Verheißung wirst? Oder kommst du gebrochen und sagst, eigentlich ist alles, was ich brauche, dass Gott endlich mein Herz berührt. Dass er endlich Antwort gibt auf die Lehre und die Frage und die Offenheit von Verheißung. Oder vielleicht ist es noch was ganz anderes, woran ich heute nicht gedacht habe. Aber die 3 Aspekte habe ich vorbereitet. Was suchst du im Stall? Was ist das, was dich heute anspricht? Und ich mache dir Mut, egal ob es eins dieser 3 Punkte ist, gerade wenn es der 3. Punkt ist, oder noch was ganz anderes, komm und lass für dich beten. Weil in den Stall kommen, ist es eben auch hier in der Gemeinschaft zu deiner Familie zu kommen, zu sagen, ich brauche Unterstützung. Maria und Josef saßen nicht alleine im Stall rum, sondern Gott hat ihnen immer wieder Menschen zur Seite geschickt, die ihnen das gegeben haben, was sie brauchten. Das hast du hier auch. Komm, lass für dich beten. Geh nicht raus, ohne die Chance gegriffen zu haben, für dich beten zu lassen, wenn du das heute brauchst. Und selbst wenn du es heute nicht brauchst, kannst du trotzdem zum Gebet gehen, weil Gebet ist immer gut. Aber du kannst dich offen heute fragen, was ist das, was ich heute im Stall suche? Was ist das, was ich dieses Jahr suche? Und wie sieht's aus mit Verheißungen in meinem Leben? Ich bete noch eine Runde mit uns. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du das ganze Bild siehst, auch wenn wir nur Ausschnitte sehen. Und ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass du gut bist und dass du uns zusagst, dass du dich finden lässt. Du hast dich klein gemacht als Kind, dass wir kommen können, dass wir dich finden können. Und du sagst, hey, ich bin da. Und ich möchte jetzt einfach für jeden beten, egal was heute im Herzen angesprochen worden ist, egal wie es dem jeden Einzelnen heute hier geht. Vater, komm du und berühre uns. Komm du und sprich zu uns. Offenbar du deine Herrlichkeit in und durch uns. Wir brauchen mehr von dir. Und wir brauchen es, dass du Zerbrochenheit und Frust und Schmerz, dass du es heilst, wiederherstellst und auffüllst. Komm du, Heiliger Geist, weil du alles bist, was wir jemals brauchen können. Wir preisen dich, wir lieben dich, Jesus. Wir brauchen immer mehr von dir. Amen.